Ja, bei mir hat es auch einen Moment gedauert. Gut, wir sind immer noch in Kapitel 7, wir sind immer noch bei Determinanten. Und hier kommt die nächste Möglichkeit, wie wir eine Determinante ausrechnen können. Ich habe das schon mal angeschrieben, weil ich mich konzentrieren wollte, alle Indizes ganz groß zu schreiben. Das ist jetzt Satz 7, 22. Wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix A über unserem Körper K, der die ganze Zeit da ist. Und hier ist, wie wir die Determinante ausrechnen können. Wir nehmen alle Permutationen aus der Sn, n ist die Anzahl der Zahlen und Seiten der Matrix, gehen die Permutationen durch. Und für jede Permutation berechnen wir folgenden Summanden. Wir nehmen das Signum der Permutation, dann kommt Herz, das wiederhole ich gleich, was das ist, das Produkt der Matrix-Einträge, die man folgendermaßen bildet. Man nimmt den Zeilenindex und bildet den mit Sigma ab und den Spaltenindex lässt man, wie er ist. Dann geht man durch. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie nehmen einfach die Diagonalelemente, aber Sie manipulieren die, weil Sie nämlich beim Zeilenindex die Permutation drauf haben. Was macht jetzt das Herz? Naja, das Signum kann 1 oder minus 1 sein. Und 1 und minus 1 sind ganze Zahlen. Die können wir nicht einfach mit irgendwelchen Körperelementen verknüpfen. Das ist nicht wohl definiert. Was soll das sein? Aber wir haben die Herznotation, um das tun zu können. Beschreiben wir also entweder den 1 Herz. Körperelement, dann ist es einfach das Körperelement nach Definition. Und wenn da steht minus 1 Herz, das Körperelement, dann ist es einfach das additive Inverse dieses Körperelements. Das ist in Kurzform das, was die Herznotation da bedeutet. Wenn Sie nochmal eine Erinnerung brauchen, was die Herznotation im Allgemeinen war, dann bitte zurückgehen in der Vorlesung oder Jean-Luc sagen, dann gibt es eine Podcast-Folge dazu. Also nochmal hier, kann hier vorne nur 1 oder minus 1 stehen. Und das heißt, wir ignorieren es entweder oder wir schreiben vor dieses Körperelement ein Minuszeichen. Diese Box ist vorbereitet, damit wir ein kleines Beispiel sehen können, was da eigentlich passiert. Hier ist unsere Matrix A. Im Fall 2 Kreuz 2. Da ist die symmetrische Matrix noch sehr übersichtlich. Wer sagt mir, was für Permutation das der S2? Wir uns jetzt angucken müssen, aus welchen Permutationen besteht die S2? Guten Morgen! Aus welchen Permutationen besteht die S2? Es sind nicht so viele. Ja.
Identische Abbildung von 1 und 2.
Richtig. Identische Abbildung und die Transposition 1, 2. Vielen Dank. Heißt also, dass wenn wir das hier oben einsetzen, dass wir dann zwei Summanden bekommen. Beim ersten Summanden wenden wir die identische Abbildung an, das heißt, bei den Indizes passiert gar nichts. Und im zweiten Summanden, da wenden wir die Transposition 1, 2 an, das heißt, diese 1 wird zu einer 2. Und diese 2 in C gleich 2 wird zu einer 1. Schreiben wir mal, was da rauskommt. Der erste Summand ist der für Sigma gleich Identität. Da steht dann A11 mal A22. Und der Vorfaktor ist eine 1, wenn das Signum von der Identität ist 1. Das heißt, dann steht da einfach maximal so 1 Herz. A11 mal A22 plus, jetzt kommt diese Transposition. Wenn ich die hier einsetze, muss ich das Signum davon berechnen, das ist minus 1. Dann haben wir also minus 1 Herz. Dann, was passiert dann? 1 abgebildet mit der Transposition wird 2, das heißt, dann habe ich hier A21 stehen. Dann gehe ich weiter in das 2, 2 Sigma ist 1 und hier bleibt die 2 stehen. Das heißt, das ist meine Determinante. Und jetzt schreibe ich die so hin, dass wir das verstehen. 1 Herz macht gar nichts. Und was macht dieses minus 1 Herz? Na, habe ich gerade erklärt, man nimmt das Körperelement und bildet das additive Inverse. Das heißt, da steht da einfach das. A11 mal A22 minus A21 mal A12. Dieses Minus ist die Abkürzung für Plus das additive Inverse im Körper. Kennen wir schon. Und das ist auch die Formel, die wir für die Determinante kennen. Für 2 Kreuz 2 nach kurz. Nicht wahr? A11 mal A22 minus das mal x. Wir sehen nachher noch eine Anwendung auf 3-Kreuz-3-Matrizen, deswegen hören wir jetzt mit Beispielen auf und wir gehen in den Beweis. War die Linearität in den Spalten oder auch Multilinearität genannt. Das zweite war, dass bei Matrizen, die nicht vollen Rang haben, 0 rauskommt. Und das dritte war, dass bei der Einheitsmatrix 1 rauskommt. Die 1 ist Körper. Legen wir also los. Erstmal geben wir der rechten Seite einen Namen. Für alle Matrizen. Delta von C, das was auch Wir wollen die Linearität in den Spalten nachrechnen. Das heißt, wir brauchen Lambda für die Spaltenvektoren von A und wir brauchen noch ein Tauchelement Lambda. Sein A1 ist allen Spaltenvektoren von A und da möchte ich auch gleich noch einen Index festlegen. Sein Lambda aus K und I aus der Menge 1 bis L. Ich überprüfe jetzt die Linearität in der I-ten Spalte und I ist allgemein, das heißt, wenn wir das gemacht haben, dann sind wir mit Vf1 fertig. Was haben wir denn da zu tun? Wir könnten es in einem Schritt machen, aber ich mache es getrennt. Zuerst addieren wir, wir brauchen noch ein Wechsel. Dein V aus Kappen. Jetzt können wir loslegen. Der erste Teil der Linearität in den Spalten ist, dass man eine Spalte nimmt, etwas dazu addiert und dann guckt, dass sich das mit dieser Abbildung Delta verträgt. Wir betrachten jetzt also Delta von der Matrix A, bei der wir in der i-ten Spalte zum i-ten Spaltenvektor von A noch den Vektor V dazu addiert haben. Das ist das, was wir im ersten Teil der Linearität machen. So, stellen wir uns kurz vor, was da passiert. Ich gebe hier ein Bild. Hier ist die Matrix A. Hier ist auch ein Körperelement, nämlich das plus das. Und bei diesem ganzen Produkt hier können wir einfach im Körper das Distributivgesetz anwenden. Das sagt uns, wir dürfen das hier auseinanderziehen zu einer Summe. Dem Signum hier vorne ist es egal. Das heißt, wir können daraus jetzt zwei Summen machen. Einmal haben wir den ersten Teil, da verarzte ich den ersten Summanden hier. Dann bekomme ich A1 Sigma 1 und so weiter, AI Sigma I und so weiter, AN Sigma N. Und jetzt kommt der zweite Teil, da verarzte ich diesen Teil der Summe, wieder Sigma aus N, Signum von Sigma, Herz. Ja, was kommt bei dem Punkt raus, wenn ich den zweiten Summanden betrachte? Vorne ändert sich nichts. Angekommen. Jetzt steht da nicht der Ite-Beitrag, sondern da steht stattdessen Pauli Sigma. Danach geht es ganz normal weiter bis AN Sigma N. Wer braucht noch irgendwas vorgelesen oder erklärt? Ja.
Also, an der Schreibweise ist das Sigma jetzt im Initio oder ist das Mal Sigma?
Es ist angewandt. Sigma ist eine Permutation, die auf den Index, der da steht, angewandt wird. Deswegen steht das immer so ein bisschen höher als die Indizes. Wir haben es an dem Beispiel vorhin gesehen, da hatten wir A11, A22 und dann beim nächsten Mal, da wurden bei dem A11 wurde der erste auf 2 abgebildet und bei A22 wurde der erste auf 1 abgebildet, deswegen wurde daraus A21 und A12. Einfach einmal vorstellen, dass die Permutation diese Indizes da an den Zeilen vertauscht. Zum Beispiel in einem 3-Zyklus oder so. Ich muss es halt dran schreiben, weil ich ja nicht weiß, was rauskommt. Ich weiß nicht, was das Bild von I ist. Deswegen muss ich einfach hinschreiben, wie Sigma. Noch andere Fragen dazu? Zu dem Auseinanderziehen der Summe? Was steht jetzt hier vorne? Naja, wenn Sie gucken, wie Delta definiert ist, dann sehen Sie, es ist einfach Delta von A. Denn hier steht genau das, was da bei der Mathe stehen soll. Beim zweiten Teil wird es interessant. Hier sehen wir das an der Stelle, wo normalerweise das A, I, I, Sigma steht. Der Eintrag Tau, I, Sigma steht. Das ist das, was wir kriegen, wenn wir in der Matrix A den Teil, der ursprünglich in der Itenspalte stand, wegwerfen und nur den Vektor V da stehen lassen. Dann kommen wir zu diesem Eintrag. Das heißt, das ist Delta von A, wo in der Itenspalte der Vektor V steht. Und das war's schon. Das war schon VF1. Und wir haben hier an der Stelle nicht viel arbeiten müssen. Eigentlich muss man sich nur konzentrieren, was in der Matrix wo steht. Im nächsten Teil wird es anders. Im nächsten Teil müssen wir ein bisschen mehr tun. Deswegen habe ich auch VF2 in 2 Schritte unterteilt. Und auch für diese Schritte möchte ich eine kleine Skizze machen. Wir schauen uns jetzt den Fall an, wo die Matrix A nicht vollen Rang hat. Und wie hat man nicht vollen Rang? Na, denken wir jetzt an Spalten. Der Spaltenraum hat dann nicht Dimension n, sondern eine kleinere Dimension. Das heißt also, dass die Menge der Spaltenvektoren linear abhängig sein muss. Also die müssen, entweder sind da zwei gleich, das kann sein, oder sie sind paarweise verschieden, aber dann muss man lineare Abhängigkeit haben, ansonsten müsste da ja etwas von Dimension n rauskommen bei einer Zeugnis. Und jetzt haben Sie gerade schon gesehen, ich habe eine Fallunterscheidung gemacht. Vielleicht sind einfach zwei Spaltenvektoren gleich, dann kann die Menge der Spaltenvektoren durchaus noch linear unabhängig sein, aber es sind dann halt, wenn man die Menge hinschreibt, nicht mehr n verschiedene, sondern weniger. Das könnte passieren. Und es könnte auch passieren, dass die paarweise verschieden sind, aber dass da lineare Abhängigkeit besteht. So, und was machen wir jetzt? Wir gucken zuerst den Fall an, dass da zwei Spalten gleich sind. Und danach gucken wir uns den anderen Fall an und mit einem kleinen cleveren Trick führen wir ihn zurück auf den Fall, dass zwei Spalten gleich sind. Das ist die Strategie, deswegen ist es zweigeteilt. Sei also jetzt der Rang von A kleiner n. Und zuerst seien zwei Spalten von A gleich und ich möchte gerne zuerst seien die erste Und dann überlege ich mir, naja, wo die stehen, ist jetzt für das Argument, das wir gleich machen, egal. Man hat da einfach I und J, die sind verschieden und die I-te und die J-Spalte sind gleich. Damit wir gleich weniger Indizes darum laufen haben, gucke ich mir jetzt an, die erste Spalte ist mit irgendeiner anderen identisch. Und wenn Sie das verallgemeinern wollen, selbst können Sie das danach machen, weil klar ist, welche Indizes sich wo ändern müssen. Aber zum Verständnis ist es einfacher, wenn wir sagen, die erste und irgendeine andere Spalte stimmen überein. Man kommt notfalls durch Tauschen dahin. Das heißt, es ist keine Einschränkung, das so zu machen. Und danach sind wir weiter. Heißt jetzt also, wir haben ja den Spaltenvektoren schon Namen gegeben, da steht's, A1 und AJ, diese beiden Spaltenvektoren sind gleich. Und das heißt jetzt hier, ich male das Bild nochmal, irgendwo hier ist das J. Immer dann, wenn wir etwas aus dieser Spalte nehmen, dann können wir stattdessen das entsprechende Element auf dieser Spalte hinschreiben und umgekehrt. Und das ist wichtig, wir werden nämlich gleich da mehrmals hin und her tauschen. Fangen wir damit an, dass wir uns überlegen, mit welcher Permutation wir bewirken können, dass diese beiden Spalten vertauscht werden. Wir haben ja gesagt, wir gucken uns an, was Permutationen machen auf den Zeilen. Jetzt gucken wir, was würde passieren auf dem Spaltenindex. Welche Permutation muss ich anwenden, um die erste und die j-te Spalte zu vertauschen? Na, das ist die Transposition 1j. Wenn ich die anwende, dann vertauschen sich die erste und die j-te Spalte. Und der Witz ist, dass die Matrix das nicht merkt, denn die Einträge sind ja gleich. Das heißt, diese Permutation ist für uns, das ist jetzt so der Trick, dass wir die benutzen und dass die Matrix das nicht merkt, dass wir die benutzt haben. Bei Tau die Transposition 1j. Was ist dann los? Na, ich habe es gerade erklärt, die Matrix merkt es nicht. Das heißt, wenn ich A1 1 Tau betrachte, ist das gleiche wie A1 j oder A1 1 selbst. Ich wende jetzt das Tau auf den, nicht auf den Spalten, sondern auf den Zeilen jetzt an. A1, ich mache es mal allgemein. Für jedes I aus 1 bis N ist jetzt AI1 das gleiche wie AI1 abgebildet mit Tau. Also Vorsicht, vorher haben wir die Permutation Zeilenindex angewandt. Jetzt für diesen Trick wenden wir sie auf den Spaltenindex an. Und warum sind die gleich? Naja, Tau bildet 1 auf J ab, aber wir haben hier gesehen, was in der ersten, in der J-Spalte ist, immer gleich. Jetzt geht's weiter. Was ist mit den anderen Spaltenindizes? Was ist mit den anderen Spalten, die die Matrix noch hat? Na, die merken auch nicht, dass die Permutation 1J benutzt wurde, denn die werden davon ja gar nicht bewegt. Heißt also, dass diese Permutation 1J, diese Transposition, wirklich mit unserer Matrix inhaltlich nichts tut. Da werden zwar diese beiden Spalten vertauscht, aber die Matrix merkt es nicht, denn die zweite und so weiter bis zur enden Spalte, alles was nicht 1 oder J ist, die werden gar nicht bewegt. Und 1 und J tauschen zwar, aber da die Einträge gleich sind, juckt die Matrix. Deswegen darf ich jetzt noch folgende Gleichung hinschreiben. Und da alle Elemente aus der Menge 1 bis n, aus der Menge 2 bis n ohne j von Tau nicht bewegt werden, Tau-Stern-Sigma. Dann gehe ich nämlich hier über alle geraden Konstellationen und hier über alle ungeraden. So, was muss ich hier machen? Sigma von Sigma zu Herz, das übliche A1 Sigma 1 bis hin zu AN Sigma N. Das ist die Formel, die wir kennen. Wir haben einfach nur das eingeschränkt auf AN. Und jetzt gehen wir nochmal über AN, aber wir schreiben immer Tau davor. Dann steht da A1 Tau Stern Sigma 1 und so weiter bis hin zu AN Tau Stern Sigma N. Und das ist jetzt bestimmt für ein paar Leute zu klein. Wer möchte, dass ich das nochmal vorlese? Mit allen Indizes und so? Oh, es geht, Sie können es lesen. Wunderbar. Aber ich mache noch einen Erklärteil dran. Das da läuft über alle Permutationen aus Sn ohne A. Und das läuft über An. Dann sehen Sie nochmal ganz deutlich, dass wir insgesamt wirklich alle Permutationen erwischen. Hier die aus An, hier die anderen. Wir haben drüben gesagt, dass hier bei diesen Indizes egal ist, ob man da Sigma oder Tau-Stern-Sigma drauf wirft. Das heißt also, dass dieser Term und dieser Term sich nicht unterscheiden, aber es gibt bei den Formeln, wenn man alles ausrechnet, trotzdem einen Unterschied. All diese Leute hier haben Signum 1, denn sie kommen aus der allgemeinen Gruppe. Und all diese Leute hier haben Signum minus 1, denn sie kommen von außerhalb der alternierenden Gruppe. Und das heißt, dass wir jetzt da für jedes solche Sigma hier jeweils dasselbe stehen haben bei diesem Produkt, aber das Vorzeichen ist einmal plus und einmal minus 1. Und das heißt insgesamt, kommt 0 raus. Zwei Spalten sind gleich, haben wir gerade erledigt. Zweiter Fall, die Spalten sind paarweise verschieden, aber es besteht eine lineare Abhängigkeit. Das heißt, man kann eine der Spaltenvektoren als Linearkombination der anderen ausdrücken. Es ist also Delta von A gleich 0, das ist eine 0k. Wird, wir nehmen den ersten Spaltenvektor und schreiben den als Linearkombination der anderen.
Sei A1 als K-Linearkombination in der Menge A2 bis A1.
ich schreibe nochmal dazu, die anderen Fälle gehen natürlich genauso. Wenn der zweite sich darin lässt, dann sieht es genauso aus. Schreiben jetzt hier dran, 2 gleiche. Schritt von vorher. Und das war's. Das war VL2. Und damit ich es nicht vergesse, mache ich jetzt noch diesen Multiplikationskram von VL1 hinterher. Diese Formel hat es wirklich in sich. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei, nur diese Rechenregel zu beweisen. Aber sie ist ganz praktisch und ich finde einfach, dass man sie mal gesehen haben muss. Tatsächlich ist das kleine Formel, die man meistens in der Praxis benutzt, um Determinanten auszurechnen. Diese metrische Gruppe wird so schnell groß, dass man keine Lust hat, das alles hinzuschreiben. Aber für viele Beweisideen ist das gut. Das kommt in dieser Vorlesung noch mindestens einmal vor, dass wir die Formel benutzen, weil man dann theoretisch sehr schnell und sehr gut argumentieren kann. Mitschreiben, also für die, die eine Liste mitschreiben an prüfungsrelevanten Dingen, den Beweis im Detail würde ich sie in der Prüfung auch nicht fragen. Aber das ist so ein Beweis, bei dem ich die Idee interessant finde, wie man zeigt, dass die Determinante das ist. Das heißt, da lohnt es sich, drei Stichwörter zu haben, was ist die grundsätzliche Beweisidee. Und hingucken und sich überlegen, wo Einsen und wo Nullen sind. Ich fange mal an, das hinzuschreiben, dann male ich gleich ein Bild und ich hoffe, dass wir dann das durch Hingucken sehen, was da passiert. Wir betrachten jetzt also Delta von der Einheitsmatrix. Jeweils. ABCs gleich sind, die da dran stehen, den Eintrag 1 des Körpers dort und ansonsten immer 0. Das heißt, also ich glaube, ich möchte es irgendwie notieren. Ich möchte kleine EIJ für die Einträge nehmen, damit ich da irgendwas hinschreiben kann. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was ich da hinschreiben soll. Und bei diesen EIJs merken wir uns jetzt, immer dann, wenn I und J gleich sind, steht da eine 1, 1 des Körpers. Und immer dann, wenn I und J verschieden sind, dann steht da eine 0, die 0 des Körpers. Dann kann ich jetzt die Notation benutzen, die wir auch sonst haben. Ja, das ist gut. Wenn wir das so machen, dann sehen wir nämlich, was passiert. Sigma ist die Identität. Dann passiert hier überall gar nichts und wir laufen wirklich einmal die Diagonale lang und wir multiplizieren alles auf, dann kommt die 1 des Körpers raus. Einverstanden? So. Jetzt nehmen wir eine andere Permutation. Was wissen wir über Permutationen, die nicht die Identität sind? Woran erkennt man? Also wir haben 1 bis n und wir haben die Bilder. Und woran können Sie jetzt erkennen, dass die Abbildung, die benutzt wurde, nicht identische Abbildung war? Sie haben sich gemeldet. Haben Sie eine Idee?
Also, da müssen mindestens 1j und 1j verbunden sein von
ij. Genau, ja. Es muss sich was verändert haben. Es muss eine Zahl von Ihrem Platz weggegangen sein. Tatsächlich müssen mindestens 2 Zahlen von Ihrem Platz weggegangen sein, damit das geht, denn die Abbildung sind ja die. Betrachten wir also diese Diagonalelemente. Wenn Sigma nicht die identische Abbildung ist, dann muss an mindestens einer Stelle hier mal sich der Index verändert haben. Und wenn der Index sich verändert hat, der Zeilenindex, dann ist man auf einmal nicht mehr auf der Diagonale, sondern man ist außerhalb der Diagonale. Und dort ist alles 0. Heißt also, wenn wir mit der identischen Abbildung anfangen, kriegen wir einmal den Beitrag 1 des Körpers. Das Vorzeichen ist plus 1, weil die identische Abbildung das Signum 1 hat. Und was kommt als nächstes? Naja, bei jeder anderen Permutation haben wir hier irgendwo mal etwas, wo die beiden hier verschieden sind. Dann steht da 0, dann wird das ganze Produkt 0 und dann wird der ganze Teil der Summe 0. Und das passiert bei jeder anderen Permutation. Das heißt, es kommt insgesamt 1 plus. Und ich schreibe mal die Begründungen, die wir im Wesentlichen benutzt haben, da für alle verschiedenen IJ der Eintrag EJI 0 ist. Das heißt, was ging als Begründung ein? Jede Permutation, die nicht Identität ist, bewegt etwas. Und in dem Moment, wo etwas bewegt wird, sind hier I und J verschieden, deswegen ist es der Eintrag 0 in der Matrix. Und tatsächlich kann man sich die Formel auch so merken. Sie sind sozusagen auf der Diagonale der Matrix und die Permutation, die Sie benutzen, sagt Ihnen, wo Sie von der Diagonale weghüpfen und wohin Sie hüpfen. Wir sehen das gleich nochmal praktisch, wenn wir die Regel von Sarin beweisen. Aber erstmal war es das. Das war VF3. Bei der Einheitsmatrix kommt 1 raus. Und damit haben wir tatsächlich diese Formel bewiesen. Jetzt gibt es etwas, das ist als Leibniz-Formel bekannt. Und das sieht fast genauso aus. Der Unterschied ist, wo die Permutation angewandt wird. Ich habe die Leibniz-Formel so gelernt, dass man die Permutation nicht beim Zeilen, sondern beim Spaltenindex anwendet. Aber es war einfacher, diese Formel zu zeigen, wenn es bei der Zeile macht. Das heißt, wir beweisen jetzt die eigentliche Leibniz-Formel, indem wir sagen, naja, das hier ist eine Volumenfunktion, also es ist die Determinante. Und wir dürfen Zeilen und Spalten vertauschen, das haben wir in einem Satz gesehen, das hat Paula gemacht am Dienstag. Und deswegen ist egal, ob wir die Permutation beim Zeilen- oder beim Spaltenindex anwenden. Das ist jetzt der Witz. Jetzt kommt als Lemma im Resultat von vorher. Die sogenannte Leibniz-Formel. Wenden wir das an, denn die S3 ist eine Gruppe, die noch überschaubar ist, 6 Permutationen und die Matrizen sind auch noch nicht so groß, man kann leicht hinschreiben, was da passiert und wenn man diese Leibniz-Formel anwendet auf 3x3 Matrizen, dann kommt eine sehr praktische Rechenregel für die Determinante raus, die gern genommen wird, die mir in Prüfungen auch immer wieder präsentiert wird, weil man da so ein Schema hat, wie man gewisse Diagonalen abarbeitet und auf die Art und Weise die Determinante ausrechnet. Das geht manchmal schneller als Laplace. Und es wird natürlich, auch weil Sie nochmal danach gefragt haben, wie ist das nochmal mit den Volumenfunktionen, es wird natürlich eine Podcast-Folge geben, wo ich nochmal erkläre, was soll dieser Ansatz mit der Volumenfunktion, warum mache ich das so und was haben Sie jetzt eigentlich alles für verschiedene Möglichkeiten, um Determinanten auszurechnen. Da kriegen Sie das nochmal übersichtlich und ich gebe auch ein paar Tipps, was ich denke, in welchen Situationen welche Rechenregel besonders sinnvoll ist. Thank you. Ich nehme mal pink. Gucken, die Dackel wertvoll. Dann rechnen wir immer die Produkte aus Diagonalen aus. Und zwar gibt es drei Diagonalen, die wir mit dem Vorzeichen Plus berücksichtigen. Und dann gibt es noch drei Diagonalen, die wir mit dem Vorzeichen Minus berücksichtigen. Plus geht so. Deswegen schreiben wir das auch nochmal dahin. Später können Sie das natürlich im Kopf. Und Minus geht so rum. So, was kommt raus? Wir schreiben die Formel mal hin. Das kann ich jetzt abschreiben von dem Bild. Und wenn ich das so rechne, dann mache ich mal zuerst das plus das plus das. Und danach mache ich minus das, minus das, minus das. Und so schreibe ich es jetzt auch nicht. Das heißt, wir haben A11 mal A22 mal A33 plus A12 mal A1 mal A23 mal A31. Minus dieser lustigen Formel da. Und dann einmal ganz konventionell mit der Entwicklung nach irgendwas. Es gibt vier Möglichkeiten, die ich jetzt anzufinde. Und die sind, glaube ich, alle ungefähr gleich gut oder schlecht. Ja?
Zweite Zeile, zweite Spalte.
Man sagt ja nur eine Zeile oder eine Spalte, wenn man da langläuft. Sie möchten also gerade nicht, dass wir den Nullen haben. Ah, okay. Dann nehmen wir die zweite Spalte. Das ist jetzt nur für mich, damit ich gleich beim Durchgehen die Folge. 1 plus 1, das ist 2, deswegen ist das Vorzeichen plus. Hier ist es 1 plus 2, das ist 3, das ist ungleich, deswegen ist das Vorzeichen minus. Das habe ich jetzt einfach direkt reingeschrieben, anstatt das mit den Indizes zu machen, weil wir ja schon groß sind und das schon können. Noch mehr Fragen? Danke. Noch mehr Fragen? Ah, okay, das heißt, das ist klar, das ist gut. Dann rechnen wir jetzt weiter. Hier merken wir uns das Minuszeichen und 2 vor 2 können wir im Kopf machen. 3 mal 2 minus 2 mal 0, das ist 2, das heißt insgesamt kriege ich hier minus 2. Zweites Stückchen hier, da haben wir eine 1 und hier haben wir 2 minus 0. Und was ist hier hinten los? Hier haben wir wieder Vorzeichen minus und hier haben wir 1 mal 2 minus 0 mal 1, also minus 2, da kommt insgesamt minus 2 raus. Yay!
Fragen!
Wenn ich dann später Podcast-Folgen mache zum Vorbereiten auf die mündliche Prüfung, dann wird da relativ weit oben auf der Liste stehen, Sie werden rechnen müssen und ich erwarte, dass Sie es können. Umgekehrt verspreche ich, dass die Matrizen nicht schrecklich sind und dass die Gleichungssysteme nicht schrecklich sind und dass auch die Eigenwerte, die irgendwo rauskommen, nicht schrecklich sind. Aber bei Matrizen dieser Art mit so einfachen Zahlen erwarte ich, dass Sie das flüssig runterrechnen. Und zwar egal, ob ich sage, bitte nach dieser Spalte entwickeln oder ob ich sage, bitte Leibniz-Regel oder sonst was. Das müssen Sie können. So bis 4 kreuz 4 bitte auf jeden Fall flüssig rechnen können. Damit Zeit in der Prüfung zu verschwenden ist nicht gut. Kann Ihnen nur schaden. So, wenn wir gerade beim Rechnen sind. Ob eine Matrix vollen Rang hat oder ob sie nicht vollen Rang hat. Und darum kümmert sich der nächste Satz. Das schnell, indem Sie anfangen mit dem Dreiecksverfahren und so weiter und losrechnen und eine Viertelstunde später wissen wir Bescheid. Manche gucken mich fröhlich an und sagen, ich rechne einfach die Determinante aus. Und dann fange ich schon an zu lächeln und frage, ja und? Ja, und wenn die nicht null ist, ist die Matrix invertierbar. Und dann freue ich mich. sich an verschiedene Stellen erinnern, was war das, wie haben wir das gemacht und ist das wirklich die Äquivalenz oder ist es vielleicht nur eine Richtung? Und das ist die perfekte Vorbereitung auf die dritte Klausur. Vielleicht dahin kommt und wie man wieder wegkommt. Das werde ich machen. Und das ist eins meiner Themen. Dazu wird es eine Podcast-Folge geben. Dann machen wir jetzt weiter. Das Ausrechnen der Determinante verträgt sich mit der Multiplikation von Matrizen. Nicht noch weiter. Wir können ja mal kurz drüber nachdenken. Ich kann die Determinante berechnen, wenn die Matrix vollen Rang hat, indem ich das Dreiecksverfahren anwende und dann bei der unteren Dreiecksmatrix, die ich kriege, nur noch die Diagonalelemente nehme und die multipliziere. Überlegen wir mal, was passiert, wenn wir die Matrix weiter umformen, sodass sie eine Diagonalmatrix wird. Dabei ändern sich die Einträge auf der Diagonale nicht mehr, denn die werden ja nur benutzt, um anderes Zeug zu verändern, aber die bleiben selber, wo sie sind. Das heißt, auch deren Produkt und damit die Determinante bleibt gleich. Deswegen mache ich alles in einem Schritt. Wir überführen A bzw. bzw. b durch Multiplikation mit Additionsmatrizen in Diagonalen. Achso, zuerst sei der Rang von a voll und der von b auch. Das ist der erste Fall. In dem Fall weiß ich nämlich, dass dann auf der Diagonale auch keine 0 steht. Okay, wir überführen a bzw. b durch Multiplikation mit Additionsmatrizen. Vollen Rang hatten und wo wir deshalb dieses Verfahren aus dem Satz benutzen konnten. Man kann das Verfahren verallgemeinern und ich überlege auch schon, ob ich da mal eine Podcast-Folge mache und Ihnen noch was aufschreibe, damit Sie das noch allgemeiner benutzen können. Denn was geht schief? Na, wenn es schief geht, dann verwendet man auch Additionsmatrizen, man kommt auch auf eine untere Dreiecksmatrix, aber da der Rang nicht voll ist, sieht man da irgendwo auf der Diagonale eine 0. Das muss man sich nur überlegen, wie das kommt. Und dann kann man immer noch die Determinante ausrechnen, da kommt 0 raus, was man ja auch erwartet. Aber man kriegt es eben auch raus, wenn man wieder die Diagonalelemente multipliziert. Und das zu sehen und das auch so benutzen zu dürfen, das ist was, das würde ich Ihnen gerne noch anbieten. Da muss ich mir aber überlegen, wie ich das am besten mache. Okay, das heißt, jetzt gucken wir uns den Fall nochmal getrennt an. Wir hatten mal eine Übungsaufgabe dazu, das ist eine Weile her, da sollten Sie sich überlegen, was passiert mit dem Rang eines Produkts von Matrizen, wenn eine davon, mindestens eine davon, nicht vollen Rang hat. Wer erinnert sich? Richtig, der Rang des Ergebnisses kann dann auch nicht voll sein. Das heißt, wir machen beide Fälle auf einmal, oder der Rang von W ist nicht wert. Dann, vielen Dank für die Erinnerung, ist der Rang des Produkts auch nicht wert. Das war eine Übungsaufgabe und das können wir jetzt benutzen. Wieder invertierbar sein muss. Das war's dann. Jetzt haben wir beide Fälle angeguckt, voller Rang oder nicht voller Rang. Damit haben wir jetzt diese Verträglichkeit mit der Multiplikation und das liefert uns einen Gruppenhomomorphismus. Das ist so schön, das möchte ich noch machen. Klammer 7, 28. Thank you. solange nur zweimal die gleiche Basis benutzt wird. Das ist sehr interessant. Wenn ihr so weiß, gucken wir uns dann nächste Woche an. Bis dann.